Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Nachrichten für Kinder.
Mit Christian. Die Themen, warum sich Zehntausende Internetfreaks in Hamburg treffen, wieso sich heute der japanische und der US-Präsident treffen und weshalb sich Tausende zum Geburtstag eines Mädchens trafen. Kann man in einen fremden Computer einbrechen, den Besitzer ausspionieren und seine Passwörter knacken? Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich Hacker und mehr als 10.000 von ihnen treffen sich heute, ab heute in Hamburg zu einem Kongress mit Vorträgen und Gesprächen rund um das Thema Hacken. Veranstaltet wird das Treffen vom Chaos Computer Club. Mehr dazu erfahrt ihr von Paul Vorreiter.
Der Chaos Computer Club. Das sind Menschen, die sich gut mit Computern und dem Internet auskennen. Sie können Programme entschlüsseln und in Computer einbrechen. Das nennt man Hacken. Die Menschen, die das können, nennt man Hacker. Der Chaos Computer Club will den Menschen damit nicht schaden. Er will keine Kontonummern oder private Bilder aus den Computern klauen. Er will Menschen helfen. Er zeigt ihnen, welche Gefahren in Computern und im Internet stecken. Den Chaos Computer Club gibt es schon seit 1981. In dieser Zeit haben die Hacker sehr viel über Computer und das Internet gelernt. Weil sich der Chaos Computer Club so gut auskennt, haben viele Menschen Fragen an die Hacker. Politiker zum Beispiel. Sie lassen sich vom Club beraten, wenn sie Gesetze zum Internet schreiben. In Hamburg gibt es seit heute eine große Veranstaltung des Clubs. Dort sprechen die Hacker miteinander und tauschen ihr Wissen aus. Mit dabei ist ein Hacker, der ein betrügerisches Programm der Autofirma Volkswagen entschlüsselt hat. Das war in vielen Dieselautos drin und hat die Fahrer belogen. Es zeigte an, dass die Autos viel weniger die Luft verschmutzen, als sie es wirklich tun. Der Hacker gibt sein Wissen heute weiter. Damit will er helfen, dass es keine betrügerischen Programme mehr gibt.
Der japanische Ministerpräsident Abe ist zu Besuch im US-Bundesstaat Hawaii. Dort trifft der US-Präsident Obama und gemeinsam wollen sie ein Denkmal aufsuchen. Ein Denkmal, das an ein besonderes Ereignis im Zweiten Weltkrieg erinnert. Diesen fürchterlichen Krieg hatten die Nationalsozialisten, die Nazis, begonnen, die damals in Deutschland an der Macht waren. Die Nazis hatten kaum Verbündete, aber Japan gehörte dazu. Und im Dezember vor 75 Jahren hat Japan die USA angegriffen. Die japanischen Streitkräfte bombardierten Pearl Harbor, einen wichtigen Militärhafen der USA auf Hawaii. Viele Schiffe wurden zerstört, weit über 2000 Menschen starben dabei. Daraufhin traten die USA offiziell in den Zweiten Weltkrieg ein. 3 Jahre später war der Krieg vorüber, Nazi-Deutschland und Japan waren besiegt, nach viel Zerstörung und Millionen von Toten. Abe wird nun heute als erster japanischer Ministerpräsident die Gedenkstätte des US-Schlachtschiffs Arizona besuchen, das beim Angriff auf Pearl Harbor vor 75 Jahren versenkt worden war. Der vor allem als Sänger weltberühmte Popmusiker George Michael ist am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Michael hatte 1981 zusammen mit einem Schulfreund das Duo Wham gegründet, das rasch ungeheuer erfolgreich wurde. Und als sich Wham auflöste, wurde Michael auch ein erfolgreicher Solokünstler, der rund 100 Millionen Alben verkauft hat. Dazu beigetragen hat ganz sicher ein Lied von Wham, das wohl jeder kennt. Es ist einer der meistgespielten Songs in der Weihnachtszeit. Es war ein großes Fest in dem kleinen Dorf La Jolla in Mexiko. Normalerweise leben dort nur rund 200 Menschen, auch das Mädchen Ruby. Es wurde gerade 15 Jahre alt und das wird in Mexiko üblicherweise schon im großen Rahmen gefeiert. Aber Rubys Vater hatte das Fest im Internet angekündigt und dazu jeden herzlich eingeladen. Das sprach sich rum. Rund 1,3 Millionen Menschen sollen angekündigt haben, zu der Feier zu kommen. Eine Fluglinie bot sogar ermäßigte Tickets für die Anreise zur Party des Jahres an. Glücklicherweise kamen dann nur einige Tausend. Helfer des Roten Kreuzes sowie Polizisten standen bereit. Die Behörden verlegten die Party auf ein offenes Feld und Sponsoren übernahmen die Verpflegung der Gäste. Jetzt ist Ruby berühmt und muss viele Interviews geben. Der Sturm über Norddeutschland hat eine Menge Schäden angerichtet. Bäume und Teile von Gerüsten stürzten um, Hagelschauer und Blitzeis führten zu Massenkarambolagen. Eine Sturmflut setzte Hafenbereiche an der Elbe unter Wasser. Heute legt sich der Sturm und im Südwesten und Nordosten lässt sich die Sonne blicken, sonst viele Wolken, zum Teil mit Regen bei 1 bis 10 Grad.
Jetzt reicht's mir mit dem Wind, dem Fiesen, schimpft Kakadu und muss laut niesen.
Deutschlandradio Kultur. Kakadu, Medientag.
Hallo, ich bin Tim und heute nicht der Einzige an dieser Stelle. Wir sind zu zweit. Das ist heute nämlich die Sendung mit den zwei Tims. Mein Namensvetter, den muss ich aber gerade nochmal hochfahren bzw. anschalten. Also Moment, ein Knopfdruck. Ah, geht.
Hallo, ich bin Tim, der Museumsroboter. Ich bringe dich zu spannenden Dingen in der Ausstellung Das Netz.
Ja, stopp, Moment noch. Der ist aber eilig, der Kollege Blechbüchse. Gleich startet erst unsere Museumstour und wir bekommen raus, was der Roboter alles so kann. Bei dem Namen erwarte ich natürlich Großartiges. Tim verpflichtet, ne? Außerdem probieren wir heute ein neues Spiel aus. Vor mir liegt schon der Karton. Ich kann ja mal vorsichtig reinschauen. Moment, eine schöne bunte Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Oh. Ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte nicht stören. Ja, Karton lieber wieder zu. Also ganz offensichtlich bekommen wir es bei dem Spiel mit Elefanten zu tun. Das lassen wir uns nachher ausführlich erklären. Und neuen Lesestoff für eure Weihnachtsferien, den hätten wir auch im Angebot. Vorgestellt von einem Mitglied unserer Kakadu-Lesecrew.
Ich bin Kalatap und bin 11 Jahre alt. Und das Buch heißt Gips oder wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte und ist von Anna Wolz.
Oha, wie man an einem einzigen Tag die Welt reparieren kann, das erfahren wir später. Jetzt rollt hier aber erst einmal das Roboterballett auf die Bühne. Oh, da ist wohl der Akku jetzt alle. Ja, aber an dieser Stelle können wir schon mal festhalten, Roboter stehen anscheinend auf Polka-Musik und jodeln können sie anscheinend auch. Jetzt wurde mir ein Roboter versprochen, der nicht nur so heißt wie ich, der kann auch alles das, was ich auch kann. Also viel quatschen, Dinge erklären und gemütlich durch die Gegend zuckeln. Ob er das vielleicht sogar besser macht als ich, das haben unsere Kakadu-Kinderreporter Milan, Georg und Arne zusammen mit Lydia Heller getestet. Sie haben Roboter Tim im Deutschen Technikmuseum in Berlin getroffen.
Ein Museumsroboter, wie der wohl aussieht?
Ich glaube mal so, der Kopf ist viereckig, die Ohren können auch viereckig sein.
Nicht Menschen sehr ähnlich.
Was meint ihr, was so ein Roboter im Museum so zu tun hat?
Ich habe früher gedacht, putzen.
Also eine Gestalt mit viereckigen Ohren und Staubtuch sehen wir hier nicht. Aber?
Ja, da ist er. Der ist dieser oder so.
Tim sieht aus wie ein hellblaues Mensch-ärgere-dich-nicht-Hütchen und ist etwa so groß wie ein Grundschulkind.
So wie ein Kegel und halt ein iPad dran.
Oben so eine Glaskugel.
Aber nicht richtig wie ein Kopf.
Man sieht Augen im Kopf.
Die sind allerdings gerade zu. Tim schläft in seiner Ladestation.
Ja, weil der verbraucht der Strom und man muss ihn auch mal aufladen.
Stimmt, aber jetzt soll Tim uns durchs Museum führen, also wecken wir ihn. Mit einem Klick auf das Touchpad vor seinem Bauch.
Hallo, ich bin Tim, der Museumsroboter. Ich bringe dich zu spannenden Dingen in der Ausstellung Das Netz.
12 Bilder sind auf dem Touchpad zu sehen. Ein altes Telefon zum Beispiel, eine Konservendose, sogar eine Klobrille. Die Dinge haben alle irgendwas mit dem Internet zu tun. Und Tim soll uns erklären, was.
Drücke auf das Ding, zu dem ich dich führen soll.
Ich tippe auf Essen. Das hat mir Spaß.
Drücke, los geht's.
Los geht's.
Okay, ich bringe dich jetzt zu deinem Ziel.
Mit Laserstrahlen und einer 3D-Kamera scannt Tim seine Umgebung, kann Hindernisse erkennen und ihnen ausweichen.
Hier lang. Alle noch da?
Ja.
Außerdem hat er eine Karte der Halle einprogrammiert und findet damit selbstständig die Gegenstände, die er zeigen will.
Eine Dose mit Fleischkonserven in der Ausstellung Das Netz. Was hat die hier zu suchen? Auf der Dose steht Spam. Das ist der Name dieser Marke für Dosenfleisch.
Mit diesem Spam-Dosenfleisch, erfahren wir, wurden die Menschen in Großbritannien überschüttet im Zweiten Weltkrieg, als es kaum anderes Fleisch zu kaufen gab. Und weil sie sich später genauso von Werbe-E-Mails überschüttet fühlten, die ständig unbestellt in ihren Mailboxen landeten, nannten sie diese Internetwerbung auch Spam.
Aber mehr habe ich eigentlich nicht verstanden. Das siehst du, das und das, das konnte ich mir alles nicht merken.
Und Tim weiß das alles auch nur, weil ihm die Texte eingespeichert wurden. Geschrieben hat sie Eva Kudras vom Technikmuseum.
Also Sie sind Tims Gehirn eigentlich.
Ja, Vielleicht.
Der Roboter hat dafür aber eine enorme Ausdauer.
Also Tim hat einmal in der Testphase, da war gerade eine Führung und an dem Objekt, wo er selbst auch hinfahren wollte. Und dann hat er sich so richtig dann vorgedrängelt und hat dann angefangen, seinen Text zu sprechen. Wenn er jetzt einer Gruppe oder einer Person dieses Objekt zeigen will, dann macht er das auf Biegen und Brechen und lässt sich von niemandem davon abhalten.
Ungefähr eine Minute lang erzählt Tim über jedes Ausstellungsstück. Aber am Ende bleiben trotzdem Fragen offen. Zu den Exponaten und auch zu Tim selber.
Wie er konstruiert ist oder
ob er eine Roboterfreundin hat oder einen Freund.
Aber
wenn man halt Fragen hat, dann juckt es ihn halt nicht.
Ich beantworte grundsätzlich keine Fragen. Entschuldigung.
Seit 2007 haben Ingenieure aus Ilmenau in Thüringen an Tim und seinen Vorgängern gearbeitet. Aber sich richtig mit jemandem unterhalten, das kann bisher kaum ein Roboter. Sobald es viele Hintergrundgeräusche gibt und man den Roboter nicht direkt ansprechen kann, funktioniert Spracherkennung nicht. Noch nicht, sagt Andreas Blei, der Tim mitentwickelt hat.
Also in 10 Jahren kann Tim bestimmt auch Sprache erkennen. Oder vielleicht sogar schon in 5, weiß ich nicht. Aber es wird sicherlich in der Zukunft so sein. Also wir haben eine Reihe von Projekten, wo wir so daran forschen. Genau, und das da weiterbringen wollen.
Natürlich, sie werden auch intelligenter. Also haben sie auch später keinen Bock mehr, irgendwas einem hinterherzutragen.
Dann wäre es schon wirklich möglich, ja, dass du was dann für den machst, so eine kleine Pause, dass er das halt nicht machen muss.
Also du meinst, man muss in Zukunft als Mensch auch ein bisschen freundlicher zu Robotern sein?
Ja, genau. So meinte ich das.
Dann fangen wir doch schon mal an mit der Freundlichkeit. Vielen Dank an meinen Namensvetter Roboter Tim, dass du uns durch das Technikmuseum in Berlin geführt hast. Auch wenn das noch so ein bisschen holprig war, sagen wir mal so. Wobei, das beruhigt mich ja auch dann wieder an der Stelle, ne? Dann macht mir der künstliche Kollege noch nicht so schnell meinen Job streitig hier beim Kakadu. Uns sind die Regenwolken auch wurscht. Hier beim Kakadu im Augenblick sind ja einige Regenwolken in einigen Ecken von Deutschland noch kräftig unterwegs. Auch Weihnachten wäre ja nun Schnee schöner gewesen als Regen. Aber Regenwolken sind natürlich perfekt, um es sich drin gerade mal gemütlich zu machen und schön in einem Buch zu schmökern. Unsere Kakadu-Lese-Crew, die hätte da zusammen mit Regina Voss ein paar Tipps für euch. Geschichten, bei denen es um Wunder geht. So eine empfiehlt uns zum Beispiel Raphael. Sie spielt in einem Kinderkrankenhaus in Managu, das ist die Hauptstadt von Nicaragua und das wiederum ist ein Land in Mittelamerika.
Dieses Krankenhaus wurde von einem Doktor gegründet, der heißt Fernando und der will, dass alle Kinder behandelt werden, egal ob sie reich sind oder arm sind. Und er nimmt sogar Kinder auf, die keine Eltern haben, auch wenn die nicht bezahlen können.
So wie den Jungen, der eines Morgens auf den Stufen vor der Eingangstür des Kinderkrankenhauses sitzt. Ich heiße Philemon, sagt der in Lumpen gehüllte. Ich bin krank, doch wer seine Eltern sind, verrät er nicht. Trotzdem nimmt der Kinderarzt Fernando den Kleinen auf und untersucht ihn. Philemon ist tatsächlich krank.
Aber vor allem geht es um den Weihnachtsabend. Da geht Fernando, der Doktor, immer in jedes Zimmer und erzählt die Weihnachtsgeschichte von Jesus. Aber in jedem Zimmer erzählt er die ein bisschen anders, damit er sich selber nicht langweilt.
Als alle Kinder dann noch ein Weihnachtsgeschenk bekommen haben und müde, aber glücklich in ihren Betten liegen, will der Doktor endlich zu seiner Familie nach Hause fahren.
Und dann steht da Philemon im Flur und will sein Geschenk, ein T-Shirt, in ein Busticket nach Ägypten umwandeln.
Ägypten? Von diesem Land hat der Junge in der Weihnachtsgeschichte gehört. Es ist das Land, in das die Eltern mit ihrem kleinen Jesus fliehen, weil sie dort sicher vor dem König Herodes sind, der alle kleinen Jungen in seinem Land töten will. Und ist Ägypten nicht auch das Land, in dem Maria und Josef nach Schätzen suchen wollen? Fragt Philemon. Nein, da hat der Junge etwas durcheinander gebracht. Maria und Josef sind unterwegs, weil sie sich schätzen lassen müssen. Das heißt, sie müssen in einer Verwaltung in Bethlehem ihren Namen eintragen lassen, weil die ganze Bevölkerung gezählt wird. Doch egal, Philemon möchte unbedingt nach Ägypten. Und diesen Weihnachtswunsch kann der Doktor seinem kleinen Patienten nicht abschlagen. Sie steigen in das Auto des Doktors. Und für Philemon, aber auch für Fernando, beginnt eine Traumreise durch die Nacht, die allerdings nicht in Ägypten endet.
Philemon ist überglücklich und guckt sich die Lichter an.
Der Junge blickt hoch in die unzähligen Lichter, die am Himmel aufsteigen. Denn Feuerwerk, das gehört in Nicaragua zu Weihnachten.
Also das ist so ein bisschen wie so ein typisches Weihnachtsmärchen. Da sind arme Leute, dem passiert was Wunderschönes, fast schon ein Wunder. Von mir bekommt das Buch 5 Kakadus, einen Punkt Abzug, weil ich keine Vorwörter mag.
5 von 6 Kakadus für die Reise nach Ägypten von Hermann Schulz.
Ich bin Kalatap und bin 11 Jahre alt. Und das Buch heißt Gips oder wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte und ist von Anna Wolz. Also es geht halt um das Mädchen Fitz, das, weil sich ihre kleine Schwester verletzt hat, im Krankenhaus landet mit ihr. Dort lernt sie einen Jungen und ein Mädchen kennen und sie freunden sich an.
Adam heißt der Junge, Primula das Mädchen. Und gemeinsam mit ihnen erkundet Fitz das Krankenhaus. Ein Kosmos, der viel von Trauer und Schmerzen, aber auch von Hoffnung und Wundern erzählt.
Also das Wunder ist zum Beispiel, dass halt ein ungeborenes Kind, dem ging es halt sehr schlecht, dass dieses Baby dann zunimmt und alles, und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also mir hat gefallen vor allem die Schreibweise, die ist nämlich halt so ganz offen und so.
Was heißt offen?
Also es heißt, dass, schwer zu beschreiben, da wurden halt auch so Sachen so halt gesagt, die andere Autoren jetzt halt nicht so quasi öffentlich schreiben würden. Diese Freundin von Fitz, die hat zum Beispiel Herzprobleme. Ihr Herz hat quasi so ein Loch und das erzählt ihr halt auch alles so, damit dass man das so gut verstehen kann.
Trotz der vielen Probleme, über die Fitz gründlich an diesem Tag im Krankenhaus nachdenkt, gibt es im Buch aber auch immer wieder etwas zu lachen.
Sie wollen halt versuchen, einen Doktor mit einer Schwester zu verkuppeln. Das Buch bekommt von mir 5,5 Punkte. Und zwar, weil das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem halt auch die Schreibweise, wie es so geschrieben war aus dieser Ich-Perspektive von Fitz. Und also es wurde halt sehr genau da auch beschrieben. Und manchmal auch ein paar schwierige Wörter. Und die wurden dann auch erklärt.
Von Wundern erzählen die Bücher, die euch unsere Kakadu-Lese-Crew vorgestellt hat. Fitz oder wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte, wurde von Anna Wolz geschrieben und ist im Carlsen Verlag erschienen. Und das erste Buch, Die Reise nach Ägypten, ist von Hermann Schulz und ist in der DTV-Reihe bei Hansa erschienen. Die Infos, die haben wir euch natürlich wie immer aufgeschrieben auf unserer Seite im Netz auf www.kakadu.de.
Hallo?
Athena, ich mache jetzt doch beim Schultheater mit.
Ich weiß, Vogel, und?
Hilfst du mir, meine Rolle zu üben?
Ja, sicher, gerne.
Ja, sicher, gerne.
Wie bitte?
Wie bitte?
Was soll das denn jetzt?
Was soll das denn jetzt?
Hör auf damit, Kakadu, sonst helfe ich dir nicht.
Das machst du doch schon.
Wirklich?
Klar, beim Schultheater spiele ich nämlich einen Papagei.
Ach so.
Ach so.
Oh yeah, die Elefanten haben sich warm getanzt, denn jetzt sind sie schwer beim Kakadu im Einsatz. Wir spielen jetzt mit den Rüsselträgern. Kerala heißt nämlich ein neues Spiel, um das es jetzt geht und das uns mit nach Indien nimmt. In dem Land, da leben ja viele Elefanten, die sich von ihren afrikanischen Elefantenkumpels dadurch unterscheiden, dass sie kleinere Ohren haben. Außerdem ist Indien berühmt für seine bunten Farben. Bei Kerala kommt jetzt beides zusammen. Mit Elefanten baut ihr bunte Festplätze. Wie das genau funktioniert, erklären uns Sophie, Anastasia, Leon und Marvin zusammen mit Kakadu-Reporter Sebastian Obanschik.
Da ziehst du immer 5 raus und damit musst du dann deinen eigenen Zirkus aufstellen.
Aber eigentlich muss man auch so viel Plättchen legen, wie viele Spieler es da auch sind, dass jeder mal ein Plättchen hat.
Der Zirkus soll eigentlich ein Festplatz sein, aber egal. Der Fantasie sind hier Gott sei Dank ja keine Grenzen gesetzt. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Farben. Jeder Spieler wählt zu Beginn eine Farbe aus, platziert ein Startplättchen vor sich und stellt dort seine 2 Elefanten drauf. Aus dem Pool, den der erste Spieler gerade gezogen und offen auf den Tisch gelegt hat, darf sich nun reihum jeder Spieler ein Plättchen aussuchen und an sein Startfeld legen. Ziel ist es dabei, von jeder Farbe zusammenhängende Felder oder eben Festplätze zu erhalten. Habt ihr ein Plättchen angelegt, bewegt ihr einen eurer Elefanten auf das neue Plättchen. Nur welches Plättchen ihr euch aussucht, ist gar nicht immer so einfach.
Ich würde eine Farbe nehmen, die ich noch nicht habe.
Ich würde grün, aber kannst du nicht, dann kannst du nämlich dein grünes Imperium zwar verstärken, bloß da ist kein Elefant.
Ich würde
aber
jetzt einfach
später, dann kannst du auch zum Beispiel den kriegen, dann kannst du dein Plättchen verschieben.
Es kommt übrigens nicht nur auf die Farbe an. Auf dem Plättchen sind 1, 2 oder 3 Elefanten abgebildet. Die geben in der Endabrechnung eben 1, 2 oder 3 Punkte. Aber damit nicht genug. Leon weiß, wie ihr noch mehr Punkte sammeln könnt.
Es gibt auch bestimmte, die kann man dann auch anschließen. Und dann ist da so eine kleine Fläche eine andere Farbe. Und wenn du die dann mit anschießt, dann sind das 5 Pluspunkte.
Die Tücke besteht auch noch darin, dass die Spieler nur dort ein Plättchen anlegen können, wo auch ein Elefant steht. Das ist leichter gesagt als getan, wie unsere 4 Festplatzgestalter herausgefunden haben.
Sehr gemein.
Ja, sehr gemein.
Sehr gemein.
Ey, ich würde lieber irgendwann mal hier hin. Dann kannst du.
Aber ich kann ja nicht, weil da kein Elefant
ist. Ja, ich weiß.
Damit es fair zugeht, darf jeder Spieler einmal aus dem Säckchen einen neuen Pool ziehen, aus dem die Spieler dann aussuchen dürfen. Somit ist jeder Spieler einmal dran, das für ihn passende Plättchen als erstes auszusuchen. Die Entscheidung fällt einem dabei nicht immer leicht. Nehmt ihr jetzt ein Plättchen mit vielen Punkten oder lieber eines der Sonderplättchen? Sophie hat da einen Tipp.
Man sollte am besten die Farbe nehmen, die man noch nicht hat. Denn
welche fehlt mir überhaupt noch?
Dir fehlt?
Mir gar kein Pink.
Mir fehlt Rot.
Pink und Blau.
Mir fehlt.
Ich hab alle.
Pink gibt es nicht, es gibt nur Lila.
Mir fehlt Schwarz.
Für jede Farbe, die einem am Ende fehlt, gibt es nämlich Minuspunkte. Genauso wie für jedes Plättchen, welches nicht zu einem zusammenhängenden Festplatz gehört. Und so wird der Reihum immer weitergezogen, bis der Sack leer ist. Wer möchte, kann sogar richtig gemein sein und seinen Gegenspielern Plättchen wegschnappen, die sie vielleicht selber gut gebrauchen können.
Trotzdem, da ist noch eins.
Nein!
Jetzt hast du 5 Pluspunkte.
Am Ende war es denkbar knapp. Und nicht nur wegen der bunten Farbplättchen und der schön verzierten Holzelefanten hat das Spiel unseren 4 Testern besonders viel Spaß gemacht.
Also mir hat es ganz gut gefallen, weil wir uns dadurch irgendwie besser kennengelernt haben, finde ich.
Ich fand es auch ganz gut, weil man kriegt davon auch ganz viel Spaß. Manchmal ist es ja natürlich ein bisschen unfair.
Also das macht richtig viel Spaß mit meinen Freunden und so. Und ich wollte mir das auch dann bestellen, weil das Riesenspaß macht.
Ich fand es sehr gut, weil man da hier die ganze Zeit Plättchen aneinander machen muss. Und weil es auch taktisch ist.
Bunte Festplätze bauen und Elefanten spazieren schicken, das ist eure Aufgabe in dem Spiel Kerala von Kosmos. Eine Empfehlung von unseren Kakadu-Spieletestern. Ich empfehle euch jetzt den Musiktag morgen. Da drängeln sich hier auch einige Tierchen im Studio. Wir hören nämlich, wie die ihre Streitigkeiten mit Gesang beilegen. Was? Wie bitte? Ach so. Ja, ist ja gut. Ja, dieser Elefant hat mir jetzt gerade freundlich singend mitgeteilt, dass die Sendung jetzt aber wirklich vorbei ist und es im Deutschlandradio Kultur mit der Tonart weitergeht. Na gut, ich bin Tim und morgen wieder drin.